Ja, wir kommen also jetzt zum letzten Vortrag des heutigen Panels. Doch. Ich freue mich sehr, Ihnen Oliver Marchert vorstellen zu dürfen. Er ist Professor am Soziologischen Seminar der Universität Luzern, dem vorausgingen Fellowships in Essex, Wien und Paris. Er promovierte im Fach Philosophie an der Universität Wien. Die Dissertation ist 2004 unter dem Titel Technokolonialismus, Theorie und imaginäre Kartografie von Kultur und Medien erschienen. Seine Forschungsgebiete sind vielfältig: politische Theorie, Philosophie und Sozialtheorie, soziale Bewegungsforschung, politische Diskursanalyse sowie Kunst- und Medientheorie. Seit Juli 2006 arbeitet er an einem sehr spannenden Forschungsprojekt zum Thema Protest als Medium, Medien des Protests. Dort geht es um Protestmedieneinsatz der Prekariatsbewegung und um Protest als Medium gesellschaftlicher Kommunikation. Herr Marchert ist ausgewiesen durch eine Vielzahl von Publikationen, Buch- und Aufsatzpublikationen, unter anderem über Nancy, Agamben, Derrida, Hannah Arendt, Omi Bhabha und viele mehr. Für den Kontext unserer Tagung sind viele seiner Forschungsschwerpunkte sehr interessant. Unter anderem auch die ausführliche Auseinandersetzung mit Ausstellungskonzepten und deren politischen Dimensionen, womit er sich in seinem Werk Hegemonie im Kunstfeld, die Dokumenta-Ausstellung DX, D10, D11 und die Politik der Biennalisierung auseinandersetzt. Er hat auch auf praktischer Ebene an der Dokumenta 11 mitgewirkt, und zwar als Leiter des Education Projects im Kontext der Dokumenta 11. Heute wird es anders als im Programm angekündigt so sein, dass Herr Marchert nicht über die Dokumenta 11 reden wird.
Das hat er nicht angekündigt. Nicht.
Ja. Sondern über... Also auf der Grundlage einer Rancière-Kritik wird er das Postulat einer Heteronomie-Ästhetik formulieren, was natürlich im Kontext dieser Tagung außerordentlich spannend ist, und es schließt sich auch direkt an den Vortrag von Yves Lamoureux an, die sozusagen mit Rancière endete. Jetzt denke ich, knüpfen wir hier wieder an mit dem Vortrag für eine neue Heteronomie-Ästhetik, Politik, Kunst, Öffentlichkeit. Wir sind sehr gespannt.
Ja, vielen Dank für die Vorstellung und auch natürlich für die Einladung. Mein Vortrag geht von der These aus, der These, dass um die interventionistischen Praktiken, die Thema dieser Veranstaltung sind, theoretisch fassen zu können, die Entwicklung einer Heteronomie-Ästhetik förderlich, wenn nicht fast sogar erforderlich ist. Und ich möchte es in zwei Teilen darstellen. In meinem ersten Teil, im theoretischen Teil, möchte ich die Umrisse einer solchen möglichen Heteronomieästhetik anhand einer Kritik der Arbeit, freundlichen, aber doch Kritik der Arbeit von Jacques Rancière, der in dieser Hinsicht fast so etwas wie eine Omnipräsenz im Kunstfeld erreicht hat. Und ich werde versuchen, eine Vermutung, was der Grund dieser Omnipräsenz sein kann, zu formulieren, darstellen. Und in einem zweiten Teil werde ich anhand von zwei künstlerischen Interventionen im Vergleich zu den Genres, die auf dem Plakat stehen, möglicherweise relativ konventionellen Interventionen, versuchen, das auch beispielhaft darzustellen, wobei ich gleich sage, das sind Interventionen, die es gerade nicht schaffen, zu politischen Interventionen zu werden. Gesetzt, man versteht unter politischen, künstlerischen Interventionen solche, die eine politische Öffentlichkeit generieren. Und wenn ich das Wort politisch im Zuge meines Vortrags formuliere, dann möchte ich das immer so verstanden wissen. Ich möchte damit nicht in Abrede stellen, dass es andere Formen politischer Kunst gibt, die beispielsweise konzeptualistisch, dokumentarisch oder sonst wie vorgehen, sondern ich verwende sozusagen diesen Begriff politische Kunst hier immer auch im Sinne einer Kunst, die durch Intervention oder Aktivismus versucht, politische Öffentlichkeit herzustellen. Also ich komme zum ersten Teil. Ich werde diesen Teil, da man Theorie bekanntlich nicht illustrieren kann, eher mit einer Tapete hinterlegen und Sie würden ein paar Bilder des Naturschönen im Hintergrund sehen, während ich den theoretischen Teil hier anschaue. In den 80er und 90er Jahren ist in der deutschsprachigen Debatte die ursprünglich philosophische Bedeutung des Begriffs der Ästhetik als Lehre von der sinnlichen Wahrnehmung im Allgemeinen wieder stärker ins Gedächtnis gerückt. Gernot Böhme, man könnte auch Martin Seel, Wolfgang Welch und andere dazuzählen, beispielsweise versucht Ästhetik oder Ästhetik nicht so sehr als Lehre von den schönen Künsten, denn als allgemeine Wahrnehmungslehre zu positionieren oder repositionieren. Denn schon im 18. Jahrhundert bei Baumgarten, also im Gründungsmoment von Ästhetik überhaupt, wird bekanntlich unterschieden zwischen einerseits Ästhetik als Logik des unteren, das heißt des sinnlichen Erkenntnisvermögens, und zwar in Abgrenzung vom oberen, dem Verstand, und dem, was wir heute unter ästhetischer Theorie verstehen und was Baumgarten als, wie ich nach wie vor finde, sehr schön und unnachahmlich, als Philosophie der Grazien und der Musen bezeichnet hatte. Diese beiden Seiten des Ästhetikbegriffs folgen einander wie ihr jeweiliger Schatten, wenn auch die Betonung immer auf die eine oder die andere Seite dieses Begriffs gelegt wird und verschieden motiviert ist. Dieser Shift in der deutschsprachigen Ästhetikdebatte und das Interesse am unteren sinnlichen Erkenntnisvermögen in den 80er Jahren entsprang wohl nicht zuletzt der Vernunft- und Rationalitätskritik der Postmoderne. Diese Debatte hat sich heute weitgehend erschöpft und man möchte fast sagen zum Glück. Und zwar nicht etwa, weil es am Aufklärungsrationalismus an sich etwas zu bewahren gelte, sondern weil die Ästhetiktheorien der deutschen Postmoderne zu einer weitgehenden Enthistorisierung und Entpolitisierung unseres Blicks auf Ästhetik beigetragen haben, und zwar auf Ästhetik in beiderlei Sinn. Denn was durch diese Neubewertung der unteren Erkenntnisvermögen wieder verschüttet wurde, ist das vormals vorhandene Verständnis, das ja schon mal erreicht war, nebenbei in den 70er Jahren, dass die Entwicklung der Ästhetik an ein politisches Projekt, an das hegemoniale Projekt des Bürgertums, von Anfang an gebunden war. Dieses Projekt musste sich in wechselnden Allianzen gegen eine Fürsten- und Adelsgesellschaft durchsetzen und erfand dazu das Ideologem der Autonomie. Gegen die Gerichtshöfe des Despotismus erfand sich Kant den autonomen Gerichtshof der Vernunft. Gegen das heteronome, vom Feudalismus unterworfene Subjekt erfand sich die Aufklärung den Menschen als ein autonomes Subjekt. Gegen die Singularität des absoluten Herrschers und die selbstbewusste Partikularität des Adels erfand sich die neue Klasse der künftig Herrschenden die Idee der Universalität und gab vor, nur sie selbst könne diese Universalität verkörpern. Und gegen die repräsentative, wie Habermas das nennt, Öffentlichkeit der Höfe, erfand sich das Bürgertum autonome Öffentlichkeiten der Kultur und des Ressonnements, ausgehend von der von Habermas sogenannten literarischen Öffentlichkeit, also etwa den Salons. Die vom Bürgertum entwickelte Autonomieästhetik, beginnend mit den Kategorien des in sich selbst Vollendeten der schönen Künste bei Karl Philipp Moritz und dem interesselosen Wohlgefallen und der Zwecklosigkeit ohne Zweck bei Kant, schließt das Feld der Kunst also unmittelbar an das bürgerliche Autonomieprojekt in Politik und Moral. Deshalb ist Ästhetik von einer inneren Zwiespalt, einem unauflösbaren Paradox gekennzeichnet, das sie bis heute nicht verloren hat. Denn einerseits behauptet sie die Autonomie ihres Gegenstandes, andererseits unterstellt sie diese Autonomie dem heteronomen Zweck eines hegemonialen Projekts. Sie muss also eine Autonomie postulieren, die immer mehr und immer anderes will, als nur sich selbst. Eigentlich bräuchte ich einen Hustensaft, aber vielleicht geht es noch was an. Wie sehr Autonomie immer schon Heteronomie ist, unter anderem Namen, wird wohl nirgends so deutlich wie bei Schiller, an dem jüngst wieder ein erstaunliches Interesse aufgekeimt ist, nicht nur in den ästhetischen Debatten, sondern auch im Ausstellungsbetrieb. Ich erinnere nur kurz daran, dass die Documenta 12 explizit auf Schiller Bezug genommen hat. Schiller setzt Baumgartens und Kants Rehabilitierung des unteren Erkenntnisvermögens der Sinnlichkeit fort. Zugleich übergibt er an die ästhetische Erziehung jene Aufgabe universaler, das heißt bürgerlicher Emanzipation, die die Französische Revolution aus Schillers Perspektive im Feld der Politik nicht verwirklichen konnte. Das ist, wie gesagt, Schillers Perspektive. Aus Perspektive der Französischen Revolution könnte man umgekehrt sagen, dass Schiller unter deutschen Bedingungen der Unmöglichkeit von Revolution im Feld der Kultur verwirklichen wollte, was Robespierre und Saint-Just eine Revolution ohne Revolution genannt haben. So ist Schiller also der Auffassung, dass man, Zitat, um jenes politische Problem, er meint das politische Problem eines wohlgeordneten Staates, in der Erfahrung zu lösen, durch das Ästhetische den Weg nehmen muss, weil es die Schönheit ist, durch welche man zu der Freiheit wandelt. Diese letztlich politische und für Schiller moralische Aufgabe der Einübung von Freiheit kann Kunst aber nur unter der paradoxen Bedingung übernehmen, dass sie selbst autonom bleibt, also gerade nicht politisch wird. Dieses paradoxe Muster einer Ästhetik, die für den Bereich der Kunst Autonomie einklagt und ihn zugleich einem äußeren heteronomen Ziel unterstellt, wird die Ästhetikdebatten bis heute nicht los. Selbst wo beispielsweise Adorno die Heteronomie der Kunst als fait social anerkennt, hält er dennoch an der, wenn auch letztlich unmöglichen, Autonomie von Kunst fest, da, ähnlich wie bei Schiller, nur eine autonome Kunst den angeblich zweckfreien Zweck erfüllen kann, einen Vorschein des Nicht-Identischen in die dem Bann universaler Identität verfallene Gesellschaft zu werfen. Also man sieht, was ich hier, worauf ich hier abziele und was ich, wo ich auch bereit bin, mich selbst zu positionieren, ist gleichsam ein Kontrapunkt zu der heute von Anselm Jappe schon ins Spiel gebrachten These Adornos. Und Jacques Rancière, um dem Kunstfeld derzeit wohl meist diskutierten Ästhetiktheoretiker zu nennen, schraubt die Paradoxiespirale zwischen Autonomie und Heteronomie noch eine Drehung weiter, ohne ihr allerdings entkommen zu können oder zu wollen, denn auch für Rancière ist das paradoxe Verhältnis von Autonomie und Heteronomie für die moderne Ästhetik konstitutiv und letztlich unübersteigbar. Rancières Position changiert zwischen der Anerkennung der historischen, politischen und gesellschaftlichen Funktion von Ästhetik und der Abwehr allzu heteronomistischer Anforderungen an die Kunst. Seinem auf Deutsch übersetzten Vortrag mit dem Titel »Ist Kunst widerständig?« verortet Rancière den Widerstand der Kunst gerade im Aushalten der Spannung zwischen der Deleuze zugeschriebenen Position »Alles sei politisch« und die Kunst besonders und der für den Lyotard zugeschriebenen neo-adonitischen Position »Kunst dürfe nicht politisch werden«, also letztlich zwischen den gegenwärtigen Formen von Heteronomie und Autonomieästhetik. So heißt es bei Rancière, ich zitiere, »Die Kunst lebt seit zwei Jahrhunderten, nämlich seit Schiller, von genau dieser Spannung, wie sie zugleich in sich selbst sein und außer sich selbst sein und eine Zukunft versprechen lässt, die dazu bestimmt ist, unvollendet zu bleiben. Das Problem ist folglich nicht, beide an sich zurückzuverweisen, sondern die Spannung selbst aufrechtzuerhalten, die eines mit dem anderen verspannt, eine Politik der Kunst und eine Poetik der Politik, die nicht zusammenkommen können, ohne sich gegenseitig zu unterdrücken. Damit der Widerstand der Kunst nicht in seinem Gegenteil verschwindet, muss er die unaufgelöste Spannung zwischen zwei Widerständen bleiben. Ende des Zitats. Auf diese Weise ist es das Paradox, die Spannung, beziehungsweise wie Rancière an anderer Stelle schreibt, die Konfusion, die Ästhetik immer schon im Geheimen ausgezeichnet hat, die nun im Offenen nicht als Problem, sondern als Lösung jenes Dilemmas, das sie selbst produziert hat, vorgeschlagen wird. Ob das eine wirklich befriedigende Lösung ist oder nicht letztlich doch nur wiederum ein Schiller für Fortgeschrittene, möchte ich hier nicht weiter diskutieren. Vor allem deshalb nicht, obwohl ich es könnte, und natürlich bin ich der Meinung, dass es ein Schiller für Fortgeschrittene ist, also ich bin der Meinung, dass damit nichts gewonnen ist, es einfach in dieser Spannung zu belassen, dass es nur wieder eine neue Figur derselben Autonomieästhetik ist. Aber vor allem deshalb will ich das hier nicht weiterführen, weil mir andere Aspekte der ästhetischen Theorie Rancières sehr wohl produktiv erscheinen. Es sei nur angemerkt, dass Rancière damit nämlich einem im Kunstfeld gängigen Missverständnis Vorschub leistet, und das ist jetzt nur noch eine Fußnote zu meiner Kritik, man kann es auch das Rancière-Missverständnis nennen, es besteht in der erleichterten Verabschiedung der Frage nach dem potenziell politischen und künstlerischen Praktiken. Man hält diese Frage für ohnehin geklärt im Kunstfeld, da uns Rancière vorgeblich erklärt hätte, Kunst sei, da sie mit der Aufteilung und Neuaufteilung des Sinnlichen beschäftigt sei, auf ihre Art ohnehin politisch. So kommt beispielsweise das Vorwort, um ein Beispiel zu nennen, das Vorwort von Maria Mule zu dem Band Die Aufteilung des Sinnlichen von Rancière zu dem Schluss, ich zitiere: Rancière ermöglicht es, die fortwährende Debatte über die Frage, warum Kunst politisch sein soll, kann oder darf, aus einer Perspektive zu beleuchten, die diese Frage in letzter Instanz überflüssig macht. Was soll das anderes heißen, als dass Kunst nicht politisch sein muss? Die Frage selbst schon sei mit Rancière in letzter Instanz überflüssig, und zwar weil die dissensuale Praxis der Aufteilung des Sinnlichen, wie Rancière sie versteht, ohnehin politisch ist. Und damit, so muss man schließen, jede Kunst. Mit der Documenta 12 ist dieses Rancière-Missverständnis, das Exponenten des Kunstfelds erlaubt, sich noch in den unpolitischsten eigenen Praktiken, Arbeiten oder Ausstellungen als politisch zu gerieren, was die Documenta 12 meiner Ansicht nach tat, gleichsam kanonisiert worden. Robert Bürgels verordnete Rückkehr ins Jahr 1795 zu Schillers Briefen über die ästhetische Erziehung des Menschen mag als unmögliche Zeitreise vielleicht eher lächerlich erscheinen, und doch hat die bürgerliche Dominanzkultur nie aufgehört, die gründenden Mythen ihrer Macht zu reproduzieren, wie etwa die eines autonomen Subjekts, das zu seiner eigenen Autonomie erst durch ästhetische Bildung findet. Im Fall der Documenta 12 konnte man den Eindruck gewinnen, dass das pseudopolitische Programm der Documenta 12 auf einer formalistischen und sensualistischen Fehllektüre Rancières und seines Begriffs der Aufteilung des Sinnlichen basierte. Dieses Konzept Rancières legt aber ganz andere Schlussfolgerungen nahe, zu denen ich jetzt komme. Die Lösung des Problems besteht natürlich nicht so sehr in Rancières Ästhetik im Sinne einer Philosophie der Grazien und der Musen, also in seiner Kunsttheorie, sondern in seiner politischen Fassung der Theorie der unteren Erkenntnisvermögen, also der Ästhetik im klassischen Sinn einer allgemeinen Wahrnehmungstheorie, die jetzt also mit Rancière politisch gefasst wird. Nur dass Rancière im Unterschied zur deutschen Verfassung, im Unterschied zu deutschen Ästhetikdebatten der vergangenen Jahre also einen politisierten Begriff des Sinnlichen in Anschlag bringt. Sein Konzept der Aufteilung des Sinnlichen bezeichnet die Festlegung eines Gemeinsamen, wie auch der Teile dieses Gemeinsamen, durch, Zitat, Aufteilung der Räume, Zeiten und Tätigkeiten, die die Art und Weise bestimmt, wie ein Gemeinsames sich der Teilhabe öffnet, und wie die einen und die anderen daran teilhaben. Damit formuliert Rancière eine ursprüngliche oder erste Ästhetik der Wahrnehmung und Strukturierung der sozialen Welt, die durch und durch politische Wurzeln besitzt, also eigentlich auch keine erste Ästhetik ist, wie er das nennt, sondern, selbst wenn er natürlich nicht so weit gehen würde, eine erste Philosophie, eine prima Philosophia politica, wenn man so will. So vergleicht Rancière die Aufteilung des Sinnlichen auch mit Kants System der Formen a priori und Foucaults Epistemen. Aber das lasse ich hier jetzt mal aus. Und doch bleibt Rancière mit dieser politischen Ästhetik dem ursprünglichen Programm Baumgartens und der Aufklärungsästhetik treu. Denn schon für Baumgarten und seine Nachfolger gab es, ganz so wie bei Rancière, ein privilegiertes Terrain der Exemplifizierung dieser allgemeinen Theorie der Sinnlichkeit. Ein privilegiertes Terrain. Und dieses Terrain waren die schönen Künste. Bewahrt die Kunst aber ihr Privileg als jenes Feld, auf dem die letztlich politische allgemeine Lehre von der Aufteilung des Sinnlichen exemplarisch veranschaulicht wird, dann wird dem, wie ich das nannte, Rancière-Missverständnis Tür und Tor geöffnet. Denn natürlich kann Kunst, würde ich sagen, weder ein epistemisches, noch ein politisches, noch sonst irgendein Privileg in Anspruch nehmen. Aus einer postromantischen und postbürgerlichen Perspektive ist Kunst eine soziale Praxis, die zur Aufteilung des Sinnlichen in gleich nahem oder entferntem Verhältnis steht wie jede andere soziale Praxis, also wie zum Beispiel Shopping, Hausarbeit, Sport oder Lohnarbeit. Schon gar nicht wäre Kunst an sich politisch oder gar widerständig, nur weil sie das Sinnliche auf ihre eigene Weise aufteilt. Aus Sicht einer konsequent durchgeführten Heteronomieästhetik müsste vielmehr die politische Natur jeder Aufteilung des Sinnlichen im Feld der Kunst wie in jedem anderen unterstrichen werden. Ein Teil von Rancières Erfolg im Kunstfeld, so meine Vermutung, kommt daher, dass er dies eben nicht tut, sondern am privilegierten oder exemplarischen Verhältnis dass die Kunstästhetik zur allgemeinen Wahrnehmungsästhetik immer schon unterhalten hat, weiterhin festhält. Und genau darin mag auch der Grund zu suchen sein, warum eine Bezugsperson bei Rancière so gut wie nie auftaucht, obwohl sich Rancières Konzept der Aufteilung des Sinnlichen aufs Haar gleicht mit deren Konzept von Hegemonie, nämlich Antonio Gramsci. Wie für Rancière die Aufteilung des Sinnlichen, besteht Hegemonie für Gramsci in einer bestimmten Rekonfiguration unseres Alltagsverstands und unserer Weltanschauungen, unserer Wahrnehmung der sozialen Welt. Das kann nur Gramsci sein. Er war es nicht. Also die Wahrnehmung der sozialen Welt. Das impliziert für Gramsci die, wenn man so will, Neuaufteilung von Konsens und freiwilliger Zustimmung. Und zwar nicht nur im Kunstfeld, sondern innerhalb des verwickelten Grabensystems der gesamten Zivilgesellschaft. Auf deren Terrain des Sinnlichen, im hegemonietheoretischen Verständnis jetzt, werden tatsächlich bestimmte Gruppen oder Allianzen, bestimmte Orte zugewiesen, die an anderer Stelle wiederum Ausschlüsse produzieren. Hegemonie bezeichnet dieses unabstellbare Spiel der permanenten Neuaufteilung des sozialen Universums, allerdings nach Maßgabe von Macht- und Kräfteverhältnissen. Die Zivilgesellschaft ist also von Konflikten gezeichnet, von kreuz- und querlaufenden Antagonismen, die Ein- und Ausschlüsse sowie Zuteilungen zur jeweils einen oder anderen Seite organisieren. Ich möchte im Folgenden die Relevanz, das ist der zweite Teil von Gramsci's Hegemonietheorie, verstanden als Theorie der Aufteilung des Sinnlichen, an zwei künstlerischen Arbeiten illustrieren. Teile der ersten Arbeit, über die ich sprechen will, sind bereits hier abgelaufen als stumme Tapete. Es handelt sich um den Prolog zu Alfredo Jahrs Gramsci-Trilogie aus den Jahren 2004 und 2005. Alfredo Jahr liest Gramsci als Vertreter einer, wenn man so will, Heteronomie-Ästhetik, die an die Möglichkeit glaubte, mit Hilfe künstlerischer Praxis in die Gesellschaft zu intervenieren, also hegemoniale Verschiebungen auf dem Feld der Kultur herbeizuführen. Der Prolog besteht in einer Art fotografischer Spurensuche nach der Person Gramscis. Und die ersten Bilder, die wir hier gesehen haben, stammen vom Cimitero Acattolico in Rom. Auf seinem weiteren Weg durch die Stadt registriert Jahrs Kamera etwa die heutigen Einschreibungen der Politik in Form von Demonstrationen, einen Wiedergänger Gramscis, den ebenfalls von der italienischen Regierung ins Gefängnis geworfenen Philosoph Antonio Negri, sowie die soziale Aufteilung des Stadtraums. After visiting, ich zitiere jetzt Alfredo Jahr, after visiting Negri, I continue my walk around the city for looking for signs of Gramsci's presence, trying to make connections between fascist Italy of the 1930s and contemporary society. Looking at the bridges across the Tiber River, the symbolism of divisions between rich and poor, powerful and marginalized, and progressive and conservative comes to mind. The concept of bridging these opposites provided for Gramsci's revolutionary thinking. I ask myself, where is Gramsci today? In my walk around Rome on that special day, I'm searching for him. He who was one of the greatest thinkers of the 20th century. Someone who believed in the capacity of culture to affect social life. Here I am, taking a nostalgic trip, almost a lament, wondering if there is someone writing the prison notebooks for the 21st century. They are some of the questions I reflected upon in each of the 36 images. Die drei Hauptteile der eigentlichen Trilogie werden dann in die Innenräume italienischer Galerien und Kunstinstitutionen verlegt. Ich werde diese eigentliche Trilogie aus Zeitmangel nicht weiter vorstellen oder kommentieren. Ich finde sie auch weniger interessant als den Epilog zur Trilogie, der die fotografischen Motive des Prologs aufnimmt und Jahrs Untersuchung der Verbindungen zwischen dem faschistischen Italien der 30er Jahre und der heutigen Gesellschaft im öffentlichen Raum fortsetzt. Und zwar wählt er dazu in Como, wo er 2005 an der Fundazione Antonio Ratti als Gastprofessor unterrichtete, die berühmte Casa del Fascio von Giuseppe Terani, dem Hauptvertreter des Rationalismo, einem der wichtigsten italienischen Architekten des 20. Jahrhunderts und zugleich überzeugter Faschist bis in den Tod. Die Casa war als Parteihaus der Faschisten für Como in Auftrag gegeben worden und wurde 1936 fertiggestellt. Sie ist aber nicht nur ein Meisterwerk der klassizistisch angehauchten Proportionsmoderne, sondern sie ist auch in sich eine architektonische Propagandamaschine, mit der sich Jahr auseinandersetzt. Um diese Auseinandersetzung zu würdigen, empfiehlt sich der direkte Vergleich mit der Strategie eines Künstlers, der im avancierten Kunstfeld größeres Renommee besitzt als Alfredo Jahr. Nämlich ein Jahr vor diesem war Dan Graham gebeten worden, zum 100. Geburtstag von Terragni vor der Casa del Fascio auf der Piazza del Popolo eine Arbeit zu realisieren, und das hieß im Fall Grahams natürlich einen Pavillon. Dabei handelt es sich um eine Public Art Commission, die die Jubiläumsausstellung zu Terragni begleitete. Dan Graham nahm mit seinem Pavillon Bezug nicht nur zu modernen Terragnis, sondern auch zum barocken Dom von Como auf der gegenüberliegenden Seite des Platzes. Der Titel der Arbeit, Half Square, Half Crazy, spielt auf die Spaltung des Platzes zwischen Moderne und Barock an und nimmt einerseits die Form des Kubus auf und andererseits die Kurvatur des Barock auf der gegenüberliegenden Seite des Platzes. Wie steht es hier um das Verhältnis einer Public Art Intervention zum urbanen bzw. architektonischen Kontext? Welche Art von Öffentlichkeit wird hier produziert? Eine Öffentlichkeit jedenfalls, die nicht mit der Stadt- oder Verkehrsöffentlichkeit deckungsgleich ist. Aber welche? Ganz allgemein könnte man das in Grahams Arbeiten hergestellte Verhältnis zwischen privaten, öffentlichen und sozialen Raum mit der in der Architekturtheorie und Praxis der letzten Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, ohnehin beliebten Figur der Falte beschreiben, der Deleuze zufolge bestimmenden Figur des Barock, nicht zuletzt der Philosophie von Leibniz, was zumindest den Vorteil hätte, sich in Grahams jüngeres Interesse am Barock, das sich auch nicht zuletzt in der Kurvatur der Glasflächen niederschlägt, einzupassen. Grahams Intervention führt schon rein optisch zu einer Kurvierung des Stadtraums. Indem Graham den öffentlichen Raum, öffentlich im Sinne von Stadtraum, auf sich zurückfaltet, qua Spiegelung, erzeugte er einen halbtransparenten Raum innerhalb des Stadtraums. Lässt sich darin auch eine kritische Intervention in Bezug auf die faschistische moderne Terragnis erkennen? Einer der Architekturträume Terragnis war nebenbei gesagt der eines transparenten gläsernen Hauses. Ich muss sagen, dass ich diese kritische Intervention zumindest als kritische nicht erkennen kann. Aber wenn man wohlwollend ist, könnte man irgendeine Art Dekonstruktion darin erkennen, dass das Gebäude Terragnis, das den Platz in seiner puristischen Orthogonalität bestimmt, in der Spiegelung zumindest mal anamorphotisch barockisiert wird. Diese Formkritik, wenn sie denn eine ist, erzeugt dabei, das ist meine These, keine Öffentlichkeit. Am ehesten noch eine Art wechselseitigen Kommentar der beiden Gebäude. Doch wie verhält es sich mit der Öffentlichkeit, die durch die Faltung des Platzes selbst entsteht, also durch die materielle Intervention von diesem Ding da? Denn wird nicht immer wieder gesagt, Dan Grahams Arbeiten würden einen neuen sozialen Raum innerhalb des Stadtraums entstehen lassen? Und tatsächlich ist ja dieser Pavillon auch als neuer, wenn auch temporärer Meeting Point für die Stadtbevölkerung gedacht, die in ihm und um ihm herum flaniert, für die Kinder, die in ihm herumlaufen, etc. Ein Bild hier. Man könnte sagen, bei dieser Arbeit entsteht eine Öffentlichkeit, die eine Form des Sozialen produziert, nicht eine Form des Politischen, die möglicherweise mit einer Kritik an der faschistischen Moderne einhergehen würde. Das heißt, Graham produziert mit dieser Intervention eine neue Form des Sozialen oder der Soziabilität, die nun vorübergehend den öffentlichen Raum besetzt bzw. einen sozial definierten öffentlichen Raum hervorbringt. Beschrieben werden könnte dieser Raum durch eine Heteronomie-Ästhetik des Sozialen, wie sie in etwas anderer Hinsicht bekanntermaßen Nicolas Bourriaud vertritt. Was war nun Alfredo Jahrs Strategie im Umgang mit der Casa del Fascio? An dieser Strategie ist bemerkenswert, dass sie den Bau in seiner ursprünglichen Funktion als Propagandamaschine versteht, im Unterschied zu Dan Graham. Denn ein Teil der Fassade wurde deshalb von Terragni, nicht von Fenstern bzw. Loggias, durchbrochen, weil er als Propagandafläche dienen sollte, in einer Entwurfszeichnung etwa für ein monumentales Fotoporträt Mussolinis. Alfredo Jahr projiziert nun zurück auf diese Propagandafläche, indem er zuallererst das Grundraster auf dieser Fläche weiterführt und damit die Abwesenheit von Durchbrüchen und also die Fläche als Fläche kenntlich macht und schließlich diese Fläche selbst neu spiegelt. Zuerst mit Color Bars, offenbar ein leicht erkennbarer Index der Medienmacht bzw. des heutigen Medienfaschismus Berlusconis und damit auch der technologischen Weiterentwicklung der Propagandainstrumente als Maschinen zur Aufteilung des Sinnlichen. Und schließlich tauchen aufs Neue die Fotografien aus dem Prolog auf, aus dem Cimitero Acattolico. Nun wird das Monument des Opfers des Faschismus, Gramsci, auf das Monument des Faschismus selbst projiziert. Dazu Alfredo Jahr: I thought that this structure, the Casa del Fascio, would be ironically a perfect memorial to Gramsci. Here, the fascist building is transformed into Gramsci's grave. Diese Arbeit bezieht sich auf ganz andere Weise auf das Gebäude als die Arbeit Grahams, aber auch auf den Platz, den öffentlichen Raum als Stadtraum und als potenziell politische Öffentlichkeit. Die Frontalität, die im Propagandadispositiv angelegt ist, wird nicht vermieden. So wird eine andere Form der halbtransparenten Spiegelung und der Bildüberlagerung produziert. Das faschistische Monument scheint nach wie vor durch, doch wird es überlagert von einem weiteren, einem antifaschistischen Monument. Dem Monument nicht allein des Opfers des Faschismus, das Gramsci war, sondern eben auch des Gegners des Faschismus, der auch war. Das heißt, zwei Antagonisten werden hier übereinander gelegt, die Kommunistische Partei Italiens, deren Mitbegründer Gramsci war, und der Faschismus Mussolinis, der auch in einer gewissen Weise in sich selbst zurückgefaltet wird. Und der Bezug auf den Prolog zeigt natürlich auch, dass die Arbeit nach der heutigen Variante dieses Antagonismus sucht. Denn Alfredo Jahr hatte sich ja auf die Suche begeben nach einem neuen Gramsci und nach einer neuen politischen Kraft, die es mit dem heutigen Medienfaschismus aufnehmen könnte. Die Arbeiten Alfredo Jahrs, die einen offensichtlichen Hang zu Pathos und Plakativität haben, stellen ihre Tendenz zur Heteronomie, das würde ich Ihnen zugute halten, selbst aus. Sie unterwerfen sich nicht nur ein Stück weit heteronomen politischen Zwecken, sondern, wo sie gut funktionieren wie hier, reflektieren sie zugleich Bedingungen des Heteronomwerdens, wie etwa hier das Verhältnis von Kunst und Propaganda, von Architektur, Alfredo Jahr ist nebenbei gesagt Architekt von Ausbildung, und Monumentalität, von Öffentlichkeit und Antagonismus. Dennoch würde ich nicht so weit gehen zu sagen, dass mit dieser Arbeit eine politische Öffentlichkeit im strengen Sinn hergestellt wurde. Aus einem einfachen Grund. Erst das Auftreten von Konflikt und Antagonismus, so meine Behauptung, könnte eine solche Öffentlichkeit herstellen und künstlerische Praxis zu einer wirklich heteronomen, nämlich zu einer ganz anderen Praxis machen. In diesem Sinn des Politischen und der politischen Öffentlichkeit ist keine Praxis an sich schon politisch, aber jede kann politisch werden. Bei dieser Arbeit hingegen handelt es sich eher um eine Reflexion der Bedingungen der Möglichkeit von Politik. Deswegen ist sie auch keine Angst zu spüren vor Frontalität, vor Vereindeutigung und Komplexitätsreduktion und vor einem als Masse angerufenen politischen Subjekt, das sich nun wieder vor der entwendeten Propagandamaschine versammelt. Es handelt sich um eine Praxis, die kein Problem damit hat, ihre Mittel ein Stück weit außerkünstlerischen, heteronomen politischen Zwecken zur Verfügung zu stellen, doch sie produziert ein Publikum passiver Zuseher. Auch hier eine soziale Öffentlichkeit, eine Öffentlichkeit als Premieren- oder Vernissagenpublikum. Man sieht es hier auf diesem Bild unten, das Vernissagenpublikum, also die Öffentlichkeit oder Pseudo-Öffentlichkeit des Vernissagenpublikums. Aus Perspektive einer Heteronomie-Ästhetik des Politischen hingegen müsste man diese sozial definierte Öffentlichkeit, wie sie auf unterschiedliche Weise Graham und Jahr produzieren, unterscheiden von einer politischen Öffentlichkeit, denn das Politische ist notwendig gekoppelt an Konflikt und Antagonismus. Und der Antagonismus besitzt die Eigenschaft, die Zirkulationsströme von Kapital und Arbeit oder die Zirkulationsströme von bloß flanierenden Passanten zu blockieren und umzuleiten, zum Beispiel in einen Streik oder eine Demonstration. Deshalb ist die archetypische Skulptur, wenn man so will, politischer Öffentlichkeit, die Skulptur politischer Öffentlichkeit, die Barrikade, wie hier im Pariser Mai 68. Wir haben ja heute schon mal so ein Beispiel gesehen, wobei man auf dem Foto, auf diesem Foto, und das ist deshalb interessant, weil hier der Ausstellungswert oder der Besichtigungswert der Barrikade eigentlich gezeigt wird und nicht der Moment des Politischen. Wobei man auf dem Foto selbst schon nicht mehr die politische, sondern wieder die soziale Öffentlichkeit der besichtigenden Passanten am nächsten Tag sieht. Der politische Philosoph Claude Lefort hat diesen Tag nach der Barrikadennacht, also der Tag nach dem Politischen, wenn Sie so wollen, eindrücklich beschrieben. Ich zitiere: Am Tag nach der ersten Barrikadennacht strömen Pariser und Einwohner der Vororte zu Tausenden mit ihren Familien in die Rue Gay-Lussac. Sie gehen hin und her, betrachten unaufhörlich die verbrannten Autos, die Löcher im Straßenbelag, die eingeschlagenen Schaufenster, die Haufen von Pflastersteinen. Was können sie tun? Das, was sie immer getan haben, sie fotografieren. Aber schon jetzt ist das Auge seiner Funktion enthoben. An diesem Nachmittag prüfen die Menschen eingehend etwas, was sich ihnen entzieht, einen Exzess, den keine fotografische Aufnahme festhalten kann. Der sich entziehende Exzess, der selbst nicht fotografiert werden kann, ist natürlich genau der Antagonismus, also die eigentliche Blockade der Zirkulation in der Nacht davor. Fotografiert werden können nur seine Relikte, die ausgebrannten Reste der Barrikadennacht. Und deshalb ist Lefort auch, obwohl das natürlich eine zynische Bemerkung von ihm ist, Lefort auch optimistisch. Also sie wollen es fotografieren, aber sie können es nicht fotografieren, weil es entzieht sich ihnen. Man möchte die Bresche schließen, sagt er. Also dieser Ausdruck, die Bresche, ist ein Ausdruck, den er von Daniel Cohn-Bendit übernimmt. Man möchte die Bresche schließen, die da geschlagen wurde, da wo man sich gerade befindet, vergeblich. Das heißt, der Bruch oder Teile dieses Bruchs, den der Antagonismus geschlagen hat, bleiben bestehen. Bei Graham entsteht der öffentliche Raum nicht durch die Blockade der Zirkulationsströme, sondern durch deren Umleitung und Implikation, ihre Einfaltung. Er wendet die Ströme, faltet sie in sich selbst zurück. Das angerufene Subjekt ist nicht die Masse, ist kein Kollektiv, wie bei beispielsweise im Mai 68 die immer wieder angerufene Allianz aus Etudiants und Travailleurs, sondern sind die Passanten, die als je Vereinzelte sich selbst wie auch die jeweils anderen im halbtransparenten Spiegel betrachten. Nun steht es, darauf hat Jacques Rancière zu Recht hingewiesen, nicht in der Macht der Kunst, einen solchen Antagonismus voluntaristisch herbeizuführen. Der kommt gleichsam von selbst, als objektive Bedingung der politischen Situation. Aber künstlerische Praxen können, ähnlich wie die politische Philosophie, die Bedingung der Möglichkeit einer politischen Öffentlichkeit reflektieren, so wie Alfredo Janes versucht. Vielleicht können sie auch stimulieren, indem sie eine Blockade herbeiführen. Doch ich würde behaupten, erst im Anschluss an politische Praxen können künstlerische Praxen tatsächlich politisch werden und eben auch eine politische Öffentlichkeit herbeiführen, durch ihre eigene Heteronomisierung. Auch eine Heteronomie-Ästhetik, und damit komme ich zurück zum Anfang und letztlich auch wieder zurück zu Rancière und damit auch zum Ende, müsste als philosophische Disziplin dieses Moment des Politischen und des Öffentlichen, und zwar als unterschieden vom Sozialen, konzeptuell und theoretisch zu fassen versuchen. Sie müsste zu verstehen versuchen, was notwendig ist, damit die verstreuten und in sich vielfach spiegelnden und ihren Spiegelbildern überlagernden Individuen, die durch Dan Grahams Pavillon strömen, damit all diese Passanten einer sozialen Öffentlichkeit angerufen werden, und zwar nicht angerufen werden als Individuen oder als Monaden, sondern als ein gemeinsames politisches Subjekt. Ähnlich wie dies die frontale Projektion der Aesthetics of Resistance, wie sie Alfredo Jahr inszeniert. Sie müsste also die Bedingung der Möglichkeit der Passage klären von Half Square, Half Crazy, Dan Graham, zur Aesthetics of Resistance, Alfredo Jahr, und womöglicherweise über diese hinaus zu politischen Praktiken der Intervention, von denen ich nicht gesprochen habe, von denen aber ja alle anderen sprechen. Insofern war das vielleicht so eine Art von kleine Vorgeschichte der eigentlich interventionistischen Kunst.
Gibt es Fragen? Gut, es gibt keine Fragen, dann stelle ich die erste, da ich das Privileg habe, das Mikrofon. Und zwar also fand ich es wirklich faszinierend, wie Sie den Bogen spannt, also aus der ganzen Geschichte der Ästhetik hin zu Rancière und auf der Grundlage eine Rancière-Kritik formulieren mit Schiller, also und Rancière provozierend als aufgewärmten Schiller bezeichnen. Dann dazu kommen, dass Gramsci eigentlich auch schon das Gleiche formuliert hat, wie Rancière in seinen ästhetischen Schriften. Am Ende aber, und das wäre meine Frage, ob Sie nicht am Ende zu einem Politikbegriff kommen, der genau wieder Rancières Begriff von Politik entspricht, also letztlich seine Ästhetik kritisieren, aber bei seinem Politikbegriff landen und somit den Politikbegriff von Rancière geschickt, so subtil wie er Gramsci in ihren Vortrag eingebaut haben.
Ja, also ich glaube, dass tatsächlich Rancière, das, aber das bin ich nicht der Einzige, der das sagt, Rancière, dass bei Rancière das Verhältnis zwischen dem, was er die Aufteilung des Sinnlichen auf der einen Seite nennt, wo unklar ist, aber auch teilweise immer klarer wird, dass das dass es sozusagen auch eine progressive Aufteilung des Sinnlichen geben kann und nicht nur eine polizeiliche, dass er dieses Verhältnis, das Verhältnis zwischen seiner Kategorie der Aufteilung des Sinnlichen und seiner Kategorie der Politik nicht ausreichend ausschildert und eigentlich nicht genug dazu sagt. Natürlich kann man sich dazu alle möglichen Vorstellungen machen, dass Politik sozusagen absickert oder sich sedimentiert oder dass selbst noch in den minimalsten Formen der Aufteilung sowas wie Politik stattfinden kann. Allerdings schränkt Rancière ja seinen Politikbegriff auf die Aktualisierung von Gleichheit ein. Das heißt, es ist nur das für ihn Politik, was tatsächlich dieses Prinzip der Gleichheit im politischen Kampf aktualisiert. Und das ist etwas, wo ich zwar tatsächlich durchaus mit Rancière und vielen anderen, nebenbei gesagt, auch Lefort, auch Laclau und anderen, festhalten würde an diesem unterbrechenden Moment, an diesem disruptiven Moment, dass sich im Moment der Aktualisierung von Politik in Form beispielsweise dessen, was ich Antagonismus genannt habe, in einer stärker marxistischen, auch auf Laclau und Mouffe zurückgehenden Tradition, was ich Antagonismus genannt habe, aktualisiert, dass es aber keineswegs nur auf Momente der Gleichheit beschränkt ist oder keineswegs nur mit dem Moment der Gleichheit verbunden ist.
Sie haben aufgehört in Ihrem Vortrag mit dem Hinweis darauf, halt erst wenn die Politik in die Gänge kommt, um es flapsig zu formulieren, dann hat die Kunst auch die Chance, selbst politisch zu werden. Es gibt ja ein historisches Beispiel dafür. Die Kunst relativ kurzfristig nach der, und nur sehr kurz, bis sie dann halt staatlich reglementiert wurde, nach der Russischen Revolution, der Sowjetunion. Ein Beispiel dafür, dass alle werkästhetischen Elemente der bürgerlichen Ästhetik, die sie ja dargestellt haben, tatsächlich bei Tretjakow etwa außer Kraft gesetzt wurde. Autorschaft, weg, Urheberschaft, weg, Werkinstanz, weg, Ausstellungswert. Alles das, woran Benjamin geträumt hat, was sich ja nicht realisiert hat, war für einen Moment bei Eisenstein, bei Werthoff, anderen offenbar da. Würde Ihnen ja recht geben. Würden Sie das denn so sehen?
Ja, ich sehe es auch so. Ich glaube, dass eine künstlerische Praxis, wenn sie sich tatsächlich heteronomisiert, das heißt, wenn sie sich einem Zweck außerhalb ihrer selbst, nämlich in dem Fall einem politischen Projekt, anschließt, in gewisser Weise das natürlich auf ihre eigenen Kosten tun muss und auch diese alten Kategorien
der
bürgerlichen Kategorien klarerweise verabschiedet. Aber schon im Moment der bürgerlichen Revolution beginnt. Also ich würde es sogar weiter zurückgehen. Ich würde sagen, der erste Künstler, der sich als heteronomer Künstler nicht nur verstanden hat, sondern das auch voll durchgezogen hat, war Jacques-Louis David, der der erste tatsächliche Parteikünstler war und sich dem Jakobinerclub angeschlossen hat, zum Politiker geworden ist, natürlich dann auch als inszenatorisch gearbeitet hat für die Ästhetik der Französischen Revolution, aber eben auch Politiker war, das Todesurteil des Königs mit unterschrieben hat, alle möglichen anderen Natur- Kulturpolitiker war im klassischen Sinn, aber eigentlich sich als Parteikünstler in diesem Moment verstanden, wenn man den Jakobinerclub als eine Vorform der modernen Partei versteht. Und von da an gibt es natürlich eine ganze Geschichte von Künstlern, die sich verstehen als sich selbst heteronom machend einer politischen Bewegung anschließend und dabei natürlich auch ihre Interessen als Künstler zurückstellen. Da die ganze Geschichte seit David, würde ich sagen, ist voll von solchen Beispielen. Und das ist natürlich
allerdings sehr wenig.
Ja, gut, das ist vielleicht. Und natürlich kann man jetzt auch mit sozusagen der Hermeneutik des Verdachts fragen, ob das war das sozusagen immer. Ist das immer reinen Herzens geschehen oder ist das, was ja schon erwähnt war, nicht der Surrealismus im Dienste der Revolution? War es dann nicht doch am Schluss die Revolution im Dienste des Surrealismus? Aber ich glaube, dass die Geschichte, also jedenfalls meines Wissens, noch nicht geschrieben ist, also sozusagen die Geschichte seiner Heteronomie-Ästhetik auch historisch. Und was ich noch als Fußnote dazu setzen muss, ist, die reale historische Voraussetzung der Heteronomie ist natürlich die Autonomie. Denn modern kann sich der Künstler nur autonom dazu entscheiden, heteronom zu werden. Wir können sozusagen nicht mehr zu dieser ursprünglichen Heteronomie des Feudalkünstlers, der in tatsächlicher Abhängigkeit vom Hof oder sonst wem stand, zurück der Kirche, der sozusagen real heteronom war, sondern nach der bürgerlichen Revolution ist der Künstler so weit autonomisiert, dass er sich nur als autonomes Subjekt heteronom machen kann, also sich zur Heteronomie bekennen kann. Also es ist eine Passage durch die Autonomie, die historisch vorgeschaltet ist. Darum darf man eben diese moderne Heteronomie auch nicht verwechseln mit vormodernen Formen von Heteronomie.
Mit einem Einwand vielleicht, weil stimme ich Ihnen völlig zu, was Sie gesagt haben. Natürlich gibt es kein Zurück mehr zu den Barockkünstlern, zum mäzenatisch abhängigen Künstler. Nein, es gibt ein Vorwärts vom Marketing abhängigen Künstler. Wir haben übrigens, wie ich finde, heute vorhin Beispiele bei so wie eine Erfahrung. Ich muss es ganz anders sehen als Sie. Beispiel dafür gesehen. Also man könnte sagen, das, was früher Mäzenatentum hat, ist das heute Sponsoring. Mhm. Gerade auch im Wert des Kunst. Von daher könnte man fast reden, ich habe es mal so genannt, es ist ein bisschen übertriebene Barockisierung der Kunst unter etablierten kapitalistischen Verhältnissen.
Mhm. Ich weiß nicht, ob ich dazu noch was sagen darf, aber ich muss auch nicht dazu. Ja, nur als eine, ist natürlich eine Barockisierung oder die im ganzen Kulturfeld und nicht nur Künstler davon betroffen sind. Also beispielsweise die Umstellung von Strukturförderung auf Projektförderung führt sowas wie ein Mäzenatentum ein, wo man bei jedem Projekt sozusagen darauf angewiesen ist, nochmal so die eigene Heteronomie vor Augen geführt bekommt. Nicht? Und dann auch noch einem gesagt wird, dieses Projekt, das du nur einmal bekommst, das muss auch noch nachhaltig sein, damit du es bekommst, weil es ja der größte Zynismus überhaupt ist, nachdem man vorher die nachhaltige Strukturförderung abgeschafft hat. Also man muss dann unmögliche Dinge leisten. Und es gibt tatsächlich sowas, man kann es Neobarockisierung nennen, ja, habe ich ja verstanden.
Ihre Ausführungen zu den Beispielen hat mir teilweise sehr eingeleuchtet. Ich würde da gerne nochmal anknüpfen und das vielleicht nochmal nachhaken. Also einmal bezogen auf Dan Graham, dieser Bezug auf diese Heteronomie des Sozialen, die Sie, wie Sie es definiert haben. Da haben Sie natürlich auch jetzt als direkten Bezugsrahmen das bürgerliche Subjekt immer noch, das Individuum. Und Sie haben den ästhetischen Aspekt, der ganz stark im Minimalismus und Postminimalismus angesprochen wurde. Und dann haben Sie aber die Kategorie des Zuschauers oder dessen, der diese Kunstwerke erfährt und der über den Prozess, das sollte man vielleicht auch nochmal thematisieren, der über diesen Prozess dann aber an etwas geführt wird, an eine Selbstwahrnehmung. Das ist das, was man zunächst mal vermutet, aber auch an eine Wahrnehmung von etwas, was dort markiert wird durch das Kunstwerk. Das wäre ja gerade das, was man hier sieht. Das Foto gibt das nicht so richtig wieder, weil es ja einen Bezug gibt zwischen der Form, also eine formale, der formalen Struktur und dann den Architekturen und ihren Geschichten, die dort, und der Historie, die dort angeschlossen wird. Und dadurch idealerweise ein Prozess initiiert wird, dieses wieder neu zu betrachten. Also so würde ich das einordnen. Während bei Alfredo Haar ja eine ganz andere Form künstlerischer Arbeit auftaucht, die sehr wohl, das fand ich sehr gut, dass Sie es gesagt haben, dass es auf eine Form der Propaganda sich bezieht und sie reaktualisiert und aber dann ganz stark auf ganz andere Arbeit mit der bildlichen Repräsentation eben arbeitet. Deshalb sind für mich die Projekte nicht ganz vergleichbar und die auch narrativ in gewisser Weise als narrativ angelegt ist, und da kann man auch auf ganz andere Aspekte hinweisen. Aber wie wir vielleicht auch bei Ursula Biemann schon gesehen haben, diese Projekte sind dann stärker selbstreflexiv oder in anderer Weise selbstreflexiv und vielleicht eher auch theoriebezogen dann. Das wollte ich nur nochmal so absichern bei Ihnen, ob Sie das so bestätigen würden, was ich jetzt gerade, wie ich versucht habe, das zu beschreiben. Dann wären das also sozusagen zwei verschiedene Subjekte, die jeweils angesprochen werden. Also einmal das ästhetische Subjekt oder das Wahrnehmende, was Sie also in der Theorie-Diskussion auch auf das sich bezogen haben, und dann idealerweise ein politisches Subjekt, das aber nicht vorhanden ist, sondern es ist eins, das die Sektgläser für die Eröffnung mitgebracht hat oder so ähnlich.
Naja, ich würde es
die nebeneinander existieren.
Ja, es sind zwei, mit Rancière würde man sagen, es sind zwei unterschiedliche Aufteilungen des Sinnlichen. Also das ist sehr viel stärker mal diese erste ästhetische Aufteilung des Sinnlichen, die relativ befreit von einer inhaltlichen Kritik an der faschistischen Moderne und auch an der Propagandafunktion, die dieses Gebäude hat, eine andere Form der Aufteilung eben des öffentlichen Raums und auch der Aufteilung der Wahrnehmung dieses Platzes und natürlich auch der Wahrnehmung dieses Gebäudes als nur im Medium der Wahrnehmung herbeiführt, das aber gleichzeitig natürlich auch diese soziale Komponente einmal, also dass sich diese Einfaltung des Raumes, die neue Zirkulationsströme der Passanten ermöglicht und dadurch eine neue Form von Soziabilität generiert. Das ist eine andere Form von Öffentlichkeit. Das, was Alfredo Jahr, die Bildsprache, mit der er das versucht, und die Strategien, mit der er das versucht, als man könnte fast sagen Rückpropaganda, nicht? Also er propagiert zurück. Er hat es mit einem Propagandamedium zu tun, diesem Gebäude, und er nutzt es als Propagandamedium für seine eigene Propaganda, thematisiert aber auch die Propagandamedien heute, indem er auf Berlusconi referiert. Also bringt da sozusagen eine ganz andere inhaltliche auch Dimension rein und verlässt damit die bloße Frage der Ästhetik und bewegt sich hin, tatsächlich schon, würde ich sagen, zu einer politischeren Auseinandersetzung, kommt dort aber nicht hin. Warum nicht? Weil zu dieser politischen Öffentlichkeit ihm etwas fehlt, nämlich der Moment des Antagonismus, für den er sich ja an eine politische Bewegung anschließen müsste. Ja, also es muss, und die ist real. Also nur um das nur ganz kurz zu sagen, was ich damit meine, dass es so eine assubjektive Voraussetzung politischer Öffentlichkeit ist, die der Antagonismus darstellt. Das ist etwas, das weiß jeder, der mal aktivistisch gearbeitet hat, weiß, man kann eine Demonstration zu dem besten und wichtigsten Thema der Welt organisieren und keiner kommt hin. Ja? Und man kann sich auf den Kopf stellen. Und in einer anderen Situation, in der die äußere Lage sich verschoben hat, bricht plötzlich ein Antagonismus auf. Und plötzlich ist die Straße voll mit Menschen, weil sozusagen etwas, was vielleicht nur im besten Fall latent vorher da wäre, sozusagen ausbricht. Also und plötzlich kann der kleinste Anlass dazu führen, dass diese Demonstration sehr wohl gelingt. Da ist keine Demonstration gelungen bei Alfredo Jahr, sondern da ist nur eine Vernissage gelungen, ja? Und eine Eröffnung. Und insofern ist es nicht eine politische Öffentlichkeit. Das kann man ihm aber nicht vorwerfen. Ja? Also das ist ja etwas, was man eben nicht voluntaristisch herbeiführen kann, wie Rossier zu Recht sagt.
Aber könnte es vielleicht, um die Kunst ein bisschen zu retten, vielleicht in Richtung möglichen politischen Handelns so etwas wie Vermittlung von Erfahrung oder Öffnung für Erfahrung oder Bewusstsein sein, was vielleicht in ganz minimalem Weise dann doch passiert?
Also ich habe es am Anfang gesagt, dass ich nicht den Eindruck erwecken möchte, dass sich ausschließlich solche Kunstpraktiken oder ausschließlich interventionistische Kunstpraktiken als politische Kunstpraktiken erachte. Mir liegt jetzt von meinem persönlichen Zugang liegen wir Arbeiten, wie Ursula Biemanns Arbeiten vorgestellt hatte, mehr als die von Alfred und Jahn zu weit. Sondern es geht, ist hier die Frage, wie wird mit öffentlichem Raum umgegangen? Dass Kunst seine politische Dimension auch dort hat, wo sie beispielsweise Informationen oder was, also all das, das würde ich überhaupt nicht abstreiten. Also es ist die Frage, was erzeugt welche Form von Öffentlichkeit?
Also vielleicht können wir ja nachher in der Podiumsdiskussion das auch nochmal vertiefen, auch nochmal auf andere Beispiele, die wir heute gehört und gesehen haben, nochmal eingehen.
Ja, zu dem Stichwort, also wir können in der Panel-Diskussion, die sich anschließt, noch diskutieren und ich würde Sie auch bitten, noch da zu bleiben, auch wenn wir alle hungrig, erschöpft und müde sind nach so vielen Vorträgen. Es gibt jetzt noch mal eine Pause, die Möglichkeit, Koffein zu sich zu nehmen und sich dann in 10 Minuten wieder hier einzufinden zur Panel-Diskussion.